Deutschlandfunk, der Tag.
Wir trauern, wir leiden, aber wir sind auch entschlossen, dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder passiert.
Benjamin Netanyahu, Israels Ministerpräsident, war das heute an diesem Donnerstag. Es ist ein trauriger Tag für viele Israelis. Die Hamas hat die Leichen von 4 Menschen übergeben, alle verschleppt am 7. Oktober 2023. In den Särgen auch die toten Körper einer Mutter und ihrer 2 Kinder.
Als ich vom Tod der Familie Bibas und von Odet Lifschitz hörte, war das ein schwerer Schlag. Ich fiel aufs Bett, ich wollte nichts hören, ich wollte nichts sehen. Aber ich verstand, dass wir diesen Protest fortsetzen müssen, bis alle zurück sind, die Toten und die Lebenden.
Eine Stimme war das heute aus Israel. Wir bekommen gleich weitere Eindrücke und wir besprechen mit unserem Korrespondenten auch, wie im Nahostkonflikt solche sterblichen Überreste immer wieder als Verhandlungsmasse eingesetzt werden. Außerdem ein Thema heute: Europa und sein Militär. Warum ist das so schwer mit der Unabhängigkeit von den USA?
Eine wirksame Verteidigung einer Friedensgarantie für die Ukraine nach einem Friedensschluss ist ohne, zumindest in den ersten Jahren, ohne die Abschreckungsfähigkeiten der Amerikaner gegenüber Russland nicht zu garantieren, ohne ein viel zu großes Risiko für alle Beteiligten.
Das sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Was genau fehlt den Europäern also beim Militär? Lassen wir uns ebenfalls erklären. An diesem 20. Februar 2025. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Ein Tag der Trauer heute also in Israel oder auch ein Tag der traurigen Gewissheit. Weil was da heute passiert ist, das hatte sich seit Monaten angedeutet. Die Leichen von 4 israelischen Geiseln hat die Terrororganisation Hamas heute an Israel übergeben. Darunter sollen 3 Mitglieder der Familie Bibas sein. Deren Verschleppung hat Israel seit dem Überfall der Hamas immer wieder aufgewühlt. Alle 4 Geiseln sollen laut Hamas bei Angriffen der israelischen Armee auf den Gazastreifen ums Leben gekommen sein. Auch das ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat mir heute Mittag geschildert, was bekannt ist und was für eine Stimmung da heute in Israel herrscht.
Ja, die ist furchtbar, kann man in einem Satz sagen. Ich war gerade eben noch mal am Platz der Geiseln hier in Tel Aviv. Da sind viele Menschen gewesen, die da zusammengekommen sind. Da gibt es große Leinwände, da kann man das dann live verfolgen, was passiert. Da haben viele Menschen geweint. Das ist den Leuten schon nahegegangen. Aber die Bilder aus dem Gazastreifen, die wurden dann eben schon gezeigt, wie die Leichen, die Särge dem Internationalen Roten Kreuz übergeben wurden. Dann eben gab es die Bilder von einem Konvoi, der vom Gazastreifen dann in Richtung Tel Aviv gefahren ist, wo eben die Särge drin waren. Da standen viele Menschen an der Straße, trotz des Regens. Die wollten eben sehen, was da passiert, wollten nochmal winken und diesen Leichen sozusagen ihren letzten Gruß erbieten. Das waren ziemlich berührende Szenen. Inzwischen sind die Leichen angekommen hier in Tel Aviv in einem forensischen Institut, wo sie jetzt untersucht werden sollen.
Und wenn jetzt diese vielen Bilder da übertragen werden und so viele Menschen da auch offen ihre Trauer zeigen, welchen Einfluss hat das dann auf die Politik in Israel?
Ja, das ist ein Tag, wo die Politik tatsächlich ziemlich zurückhaltend ist. Da gibt es wenig schrille Töne, kann man sagen. Es gibt auch wenig Äußerungen insgesamt. Also viele Israelis haben sich sicherlich erwartet, dass Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, das sagt, was der Staatspräsident gesagt hat. Yitzhak Herzog hat gesagt, er entschuldigt sich im Namen Israels bei den Angehörigen der Geiseln, dass es nicht gelungen ist, diese Menschen rauszuholen aus dem Gazastreifen. Solche Worte hätten sich manche, die Benjamin Netanyahu kritisieren, sicherlich auch von ihm gewünscht. Damit ist ja das die Meinung, dass er zu wenig dafür getan hat, dass die Geiseln lebend aus dem Gazastreifen rauskommen. Es gibt die große Forderung, jetzt weiterzumachen, dafür zu sorgen, dass die Geiseln, die jetzt immer noch im Gaza sind, dass die auch alle rauskommen oder freigegeben werden, wenn sie tot sind. Das ist für die Familien, die Angehörigen und alle, die hier mitfiebern, das sind ganz, ganz viele Menschen, wichtig, auch um dieses Kapitel irgendwie verarbeiten, vielleicht so eine Art von abschließen zu können. Die Trauer der Familien, die muss halt irgendwo hin. Auch die Leichen müssen irgendwo beigesetzt werden. Das ist für die Familien wichtig und für die Angehörigen und auch für die vielen Menschen, die hier immer mitgefiebert haben, auf Lebenszeichen gewartet haben, die Fotos hier im öffentlichen Raum aufgehängt oder angesehen haben. Das sind Menschen, die ganz präsent sind. Und jetzt eben bei diesen 4, da werden sie beerdigt, die können jetzt beigesetzt werden irgendwann. Und das bedeutet den Menschen hier was.
Jan-Christoph, was wissen wir über diese vier Menschen? Man muss das ja immer etwas unter Vorbehalt sehen, auch wenn ich dich da richtig verstanden habe. Es ist noch immer nicht hundertprozentig geklärt und das wollen die israelischen Behörden, glaube ich, dass es sich tatsächlich um diese vier Personen handelt. Was wissen wir über sie?
Ja, die Kommunikation ist relativ schief gelaufen, das sagen hier viele, denn die Namen wurden da eigentlich schon veröffentlicht. Auf der anderen Seite heißt es jetzt auch hier, eigentlich gibt es noch keine finale Bestätigung, denn man will jetzt den DNA-Abgleich machen in diesem forensischen Institut und das kann noch bis zu 48 Stunden dauern, bis man dann sicher ist, dass das auch die Personen sind. Die waren ja möglicherweise schon länger tot. Die Hamas hatte angegeben, schon im November 23, also kurz nach dem 7. Oktober, dass sie getötet wurden bei einem israelischen Angriff. Und entsprechend ist wahrscheinlich der Zustand der Leichen auch, dass die so lange eben da waren, vergraben waren, wahrscheinlich nicht gekühlt. Das ist nicht ganz einfach, mit denen jetzt irgendwie umzugehen, da etwas rauszufinden. Und deswegen gibt es keine finale Bestätigung. Darauf warten wir jetzt noch. Aber alle gehen davon aus, dass es sich eben um drei Mitglieder der Familie Bibas handelt, die hier ganz präsent war, weil das eben Kfir Bibas, der war 9 Monate alt, ein Baby, als der verschleppt wurde, die jüngste Geisel im Gazastreifen, sein älterer Bruder Ariel, der war 4 Jahre alt. Und dann eben seine Mutter oder die Mutter der beiden, Shiri, da hat man halt eben auch gehofft, dass die freikommt. Der Vater Yarden, der ist jetzt vor kurzem freigekommen. Der wusste noch gar nicht, dass ja möglicherweise seine Familienmitglieder nicht mehr am Leben sind. Und jetzt hat er halt eben diese Bestätigung. Das ist auch nochmal ein Moment, wo hier viele Leute ganz großes Mitleid haben mit dieser Familie. Die war sehr präsent. Das waren eben auch diese Babygesichter, die man da immer hatte, die roten Haare, die waren hier ganz präsent, lachende Babys, von denen man wusste, die sind im Gazastreifen verschleppt. Und dann gibt es eine weitere Person, eine schon ältere Geisel, der heißt Oded Lifschitz, 83 Jahre alt, der war früher Journalist, das war eine der ältesten Geiseln. Das war jemand, der sich für Dialog und Frieden eingesetzt hat, der sich um Palästinenser gekümmert hat im Gazastreifen, dass die medizinische Versorgung bekommen, der auch Netanyahu kritisiert hat dafür, dass er keine Zwei-Staaten-Lösung will. Also jemand, der sich für Dialog eingesetzt hat. Auch der wurde im Kibbutz Nir Oz verschleppt und wie viele andere eben dort auch. Und der hat es auch nicht überlebt.
Die Hamas, du hast das gesagt, hat auch diese Übergabe jetzt wieder martialisch inszeniert. Wir haben das in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gesehen. Gibt es in Israel eine Diskussion darüber, ob man diese Übergabe, diese Inszenierung tatsächlich zeigen sollte? Im Fernsehen, im Internet, mit Fotografen und weltweit veröffentlichen?
Also israelische Sender, die Mainstream-Sender, haben diese Bilder heute aus Gaza nicht live gezeigt. Im Gegensatz zu den Übergaben der lebenden Geiseln, die waren dann schon zu sehen. Aber natürlich haben diese Bilder trotzdem die Runde gemacht. Das lässt sich ja nicht aufhalten. Und das sorgt natürlich für ganz große Erschütterung. Diese Bilder, wo dann zu fröhlicher Musik mit großer Inszenierung eben Dutzende schwer bewaffnete Hamas-Kämpfer, eine johlende Menge, diese Geiseln, die tot sind, die Leichen, die Särge übergibt, das ist eine Szene, die man hier nicht sehen will. Und wenn du mich gefragt hättest vor ein paar Tagen, wird das auch wieder so inszeniert, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich hätte gedacht, klar, die Hamas nutzt die Übergabe von lebenden Geiseln tatsächlich, um sich als starke Macht im Gazastreifen zu inszenieren. Das haben wir ja immer wieder gesehen. Und ich hätte gedacht, dass man bei den Toten dann tatsächlich ein bisschen mehr Zurückhaltung übt. Das ist nicht der Fall gewesen. Das war wieder eine große Inszenierung. Da wurden sogar, da fragt man sich ja, wie geht das logistisch, neue Plakate gedruckt, wo dann überlebensgroß Netanyahu als Vampir zu sehen ist und er verantwortlich gemacht wird für den Tod dieser Geiseln. Da wird natürlich völlig ausgeblendet, was der Anlass war, warum sie überhaupt verschleppt wurden, nämlich der Terrorüberfall des 7. Oktober. Also das war eine große Inszenierung, eben das auch mit diesen Toten. Die kamen dann eben in schwarzen Särgen. Auf den Särgen war einerseits ein Foto der jeweiligen Person, andererseits auch ein Foto von Netanyahu, wo klar wird, der Täter, der hat diese Menschen auf dem Gewissen, das ist die Hamas-Propaganda. Und das sind natürlich furchtbare Bilder gewesen. Und da nochmal so zu sehen, wie tatsächlich auch diese Toten nochmal missbraucht werden und auch nochmal eben Opfer des Terrors werden, der Hamas, das war wirklich für viele ganz furchtbar.
Und gibt es da denn irgendwie so etwas wie einen, möglicherweise so einen Aufruf oder an die Appell auch internationaler Medien, Leute, übertragt diese Bilder nicht, bringt sie bitte nirgendwo, druckt sie bitte in keinen Zeitungen ab?
Also in Israel hält man sich daran. Ich habe heute Al Jazeera geguckt, das war ganz interessant, denn im englischsprachigen internationalen Programm waren diese Bilder nicht zu sehen, der Livestream, aber im arabischen Programm sehr wohl. Also da wurde das live gestreamt, wie auch die Freilassung der lebenden Geiseln. Also das war da schon das große Thema und da wurde das groß aufgefahren. Aber da hat man dann tatsächlich auch ein bisschen unterschieden zwischen der arabischsprachigen Welt und dem internationalen englischsprachigen Publikum. Also das war schon auffällig. Aber natürlich gibt es Appelle, das nicht zu zeigen und diese Inszenierung der Hamas nicht mitzumachen. Aber das wird natürlich nicht von allen Medien hier geteilt.
Mhm. Das kann man ja alles, ich meine, wir haben das hier jetzt auch schon thematisiert, das kann man, muss man sich ja auch befremdlich finden, Leichen sozusagen als Verhandlungsmasse, dass mit solchen Leichen verhandelt wird, passiert das eigentlich tatsächlich nur auf Seiten der Palästinenser?
Also das ist natürlich total pervers, wenn man sich das überlegt, nicht? Die Leichen haben einen Preis, also zum Beispiel für diese Leichen hat Israel jetzt auch sich verpflichtet, weitere palästinensische Gefangene freizulassen. Und zwar Frauen und Minderjährige, davon ist jetzt die Rede, die sollen freikommen. Und das war auch Teil des Deals, Teil der Verhandlungen. Und das hat hier, muss man sagen, im Nahen Osten schon eine gewisse Tradition, dass das immer wieder auch als Verhandlungsmasse genutzt wird. Tote als Geiseln, das ist nicht nur auf palästinensischer Seite so, dass die dann frei festgehalten werden. Ich habe mal recherchiert und habe festgestellt, eben, dass Israel auch schon seit vielen Jahren tatsächlich Tote zurückhält, nicht übergibt. Das hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite will man natürlich bei Terroristen, die getötet werden, zum Beispiel Yahya Sinwar, der Drahtzieher des 7. Oktober, den will man nicht übergeben. Dem will man kein Heldenbegräbnis und einen Märtyrerkult gönnen. Das verstehe ich in irgendeiner Form. Aber da sind eben auch viele Leute dabei, da weiß man nicht so richtig, was gegen die vorliegt, auch viele Zivilisten. Es ist zum Beispiel so, dass bei den Tausenden, die jetzt im Zuge des 7. Oktober festgenommen wurden, die in israelischen Gefängnissen und Lagern waren, wahrscheinlich über 80 gestorben sind in den Gefängnissen und man weiß nicht, was liegt gegen die Leute vor, warum wurden sie überhaupt festgesetzt? Waren das Terroristen oder nicht? Und woran sind sie überhaupt gestorben? Auch diese Leichen werden zurückgehalten, die sind auch Teil der Verhandlungsmasse. Und dann gibt es aber natürlich auch noch ältere Leichen, die Israel auch immer noch hat. Ich habe mal bei einer palästinensischen Organisation nachgeschaut. Da heißt es eben, seit 2015 wird das erfasst, dass Israel seitdem fast 600 Leichen nicht rausgibt. Ich habe mit Familien gesprochen von Zivilisten, die festgehalten werden als Tote, die nicht herausgegeben werden. Und für diese Familien ist das natürlich auch ein großes Leiden. Die können auch nicht abschließen, die können auch die Toten nicht begraben. Und das gibt es also auf beiden Seiten, obwohl heute natürlich erstmal die Leichen der verschleppten Geiseln des Terrorüberfalls vom 7. Oktober im Fokus stehen. Aber das ist ein Thema, was hier auf beiden Seiten tatsächlich stattfindet.
Und du hast jetzt gesagt, du hast über dieses Thema recherchiert. Wird denn darüber in Israel diskutiert, dass auch auf israelischer Seite Leichen sozusagen zurückgehalten werden?
Es gab jetzt tatsächlich hier einen Gerichtsentscheid. Da hat jemand geklagt vor dem obersten Gerichtshof und hat gesagt, naja, die Leichen, die müssen schon herausgegeben werden, das ist illegal. Und da hat der oberste Gerichtshof tatsächlich entschieden, das war jetzt im Januar erst, nochmal ein Urteil in der Sache, dass tatsächlich es legitim ist, Leichen zurückzubehalten als Verhandlungsmasse, wenn es darum geht, einen Deal abzuschließen. Nun muss man dazu sagen, es ist bisher überhaupt noch gar nicht die Rede davon, dass Israel palästinensische Leichen rausgibt. Bisher ist wirklich nur die Rede davon, dass Gefangene, Festgesetzte aus Lagern und Gefängnissen rauskommen. In diesem Deal, in dieser ersten Phase, sollen das ja fast 2000 sein, die insgesamt freikommen. Auch am Wochenende steht das jetzt wieder an. Da sollen über 800 nochmal freigelassen werden. Aber von den Toten ist bisher nicht die Rede.
Und diese Verhandlungen, die interessieren uns natürlich heute auch noch. Wie geht es denn jetzt nach diesem Tag der Trauer in Israel weiter mit der Waffenruhe?
Also erstmal gilt die Waffenruhe offiziell noch bis zum übernächsten Wochenende. Jetzt ist das Ganze so ein bisschen aus dem Zeitrahmen gefallen, weil jetzt eben an diesem Samstag schon die letzten 6 lebenden Geiseln freikommen sollen und dann nächste Woche nochmal 4 Leichen. Wann, an welchem Tag, ist noch nicht ganz klar. Eigentlich sollten jetzt, und zwar seit dem 16. Februar, ja schon Verhandlungen stattfinden über die zweite Phase. Zweite Phase heißt dauerhafter Waffenstillstand, Rückzug der israelischen Truppen, Freilassung der restlichen Geiseln, das sind noch so um die 60, die noch drin sind, davon auch viele tot, und auch weitere Befreiung von palästinensischen Gefangenen. Und dann natürlich auch die große Frage, wer regiert künftig den Gazastreifen, wie wird das Ganze wieder aufgebaut? Ich habe nicht den Eindruck, dass das Ganze jetzt irgendwie in Bewegung kommt. Tatsächlich ist es so, dass Israel eine Verhandlungsdelegation nach Kairo geschickt hatte in den letzten Tagen, aber die hatte kein Mandat, über diese Fragen zu sprechen. Es gibt dann den irren Plan von Donald Trump, der den Gazastreifen in eine Riviera verwandeln will und der ja angekündigt hat, Palästinenser dort zu vertreiben. Das ist etwas, was die arabische Welt, aber auch Staaten wie Deutschland, Frankreich kategorisch ablehnen. Das wird nicht stattfinden aus deren Sicht. Das hat auch nochmal ein bisschen Druck erhöht. Es gibt jetzt immerhin einen Plan, der von Ägypten kommt, wo es um Wiederaufbau des Gazastreifens geht, unter der Bedingung, dass die Palästinenser, die dort wohnen, 2,2 Millionen Menschen etwa, dass die da bleiben und wie das finanziert werden soll, wer den Gazastreifen regieren soll. Da sind Vorschläge auf dem Tisch. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass Israel zurzeit willens ist, sich darauf einzulassen. Die Regierung von Netanyahu, der ja mit sehr rechtsextremen Partnern zusammen ist, die findet die Trump-Vorschläge eigentlich ganz gut. Und das würde auch bedeuten, eine israelische Wiederbesiedlung des Gazastreifens. Die sagen vor allem, was sie nicht wollen, nämlich weder, dass die Hamas dort ist, die soll ja weiterhin zerschlagen werden, noch, dass die palästinensische Autonomiebehörde, die ja Teile des Westjordanlands unter Mahmoud Abbas kontrolliert, da irgendwie auch im Gazastreifen die Kontrolle übernehmen soll. Das wollen sie auch nicht. Aber bisher sagt Israel eben auch nicht, was es will. Und das ist ein großes Problem. Deswegen stocken die Verhandlungen. Und ich bin nicht so optimistisch, dass man jetzt, es müsste ja in der nächsten Woche dann abgeschlossen werden, das so weit bekommt, dass man sagen kann, okay, die Waffenruhe geht erstmal weiter.
Jan-Christoph, danke dir für diese Einschätzung.
Total gerne. Tschüss.
Jan-Christoph Kitzler war das aus Tel Aviv. Seit einer Woche hat Europa ein neues Problem. Donald Trump macht den Europäern fast jeden Tag mit neuen Reden und Ansagen klar, dass sie sich auf die USA nicht mehr verlassen sollen. Egal ob in der Ukraine oder gegen einen anderen Angreifer, Donald Trump sagt, die schützende Hand der USA, dieses Kapitel ist beendet. Das bringt eine alte Idee zurück auf die Tagesordnung. Eine gemeinsame europäische Armee, eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Ohne die Hilfe der Amerikaner. Das wollen wir genauer wissen. Klaus Remme ist unser NATO- und Europakorrespondent. Hallo Klaus.
Tobias, hallo.
Klaus, erstmal ganz grundsätzlich. Muss sich Europa tatsächlich militärisch unabhängig machen von den USA?
Das, was wir seit einer Woche hören, ist einerseits vertraut, nämlich Europa muss mehr tun, Europa tut zu wenig. Aber andererseits neu, weil die Tatsache, dass Europa eben über viele, viele Jahre, nicht erst seit ein, zwei Jahren, viel zu wenig getan hat, jetzt Konsequenzen hat. Mit dieser neuen US-Administration ist Schluss, wenn es darum geht, nur Kritik zu üben, sondern es wird Folgen haben. Und das haben wir zunächst von Pete Hegseth, dem neuen Verteidigungsminister, gehört. Und wir haben es vom Präsidenten selbst gehört. Wir haben es von J.D. Vance gehört. Also das ist eine Breitseite nach der anderen, die uns jetzt seit einer Woche präsentiert wird und die uns in eine Situation gebracht hat, über die wir nachdenken müssen. Und möglicherweise kommen wir nach dem Nachdenken zu dem Ergebnis, dass die Europäer schutzlos sind.
Warum hat das denn in der Vergangenheit nie so richtig funktioniert mit der gemeinsamen Verteidigung in Europa? Diese Pläne für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die stehen ja seit Jahrzehnten auf dem Programm der EU, aber passiert ist bisher nie etwas.
Wir dürfen hier verschiedene Ebenen nicht übersehen. Die existieren nun einmal, aber sie gehören einfach sicherheitspolitisch zusammen. Da ist natürlich die Ebene der EU. Aber wir reden seit einer Woche ja auch viel von den Europäern. Es ist kein Zufall, Tobias, dass am Montag, aber auch gestern in Paris jeweils bei diesen Treffen, die Emmanuel Macron organisiert hat, Staaten dabei waren, die gar nicht Teil der EU sind. Am Montag war es Großbritannien, das wurde stark gefeiert, denn militärpolitisch sind die Briten erfahren und stark im Vergleich zu anderen Nationen. Und gestern waren es Staaten wie Kanada, sicherlich kein Teil der Europäischen Union, oder aber Norwegen, weil es darum geht, eine Koalition, eine Gruppe der Willigen zu bilden, mit denen all das, was über die Jahre nicht funktioniert hat in EU-Strukturen, nun gelingen soll. Warum hat es nicht funktioniert? Ich glaube, die Dringlichkeit war schlicht nicht da. Eine Dringlichkeit, die jetzt durch den Ukraine-Krieg und durch die aggressiven Ansagen der Amerikaner gegeben ist. Es ging auch nie um Unabhängigkeit. Und es sollte möglicherweise in einer idealen Welt auch nicht um die Unabhängigkeit der europäischen Verteidigung gehen. Nicht umsonst ist die NATO ein transatlantisches Bündnis mit einer Beistandspflicht über den Ozean hinweg. Und insofern sollte es allenfalls und ist es eigentlich auch über viele Jahre darum gegangen, Augenhöhe herzustellen, eine gerechte Lastenverteilung, wenn es um Investitionen in die Verteidigung geht. Und da war es nun einmal seit Jahrzehnten so, dass die Amerikaner einen Großteil, 60% sind es immer noch, 2/3 der Lasten tragen, während alle anderen zusammen den Rest finanzieren.
Das heißt, diese mangelnden gemeinsamen militärischen Fähigkeiten. Du meinst, der Grund hat nie darin gelegen, dass die einzelnen europäischen Länder einfach viel zu zögerlich waren, da sozusagen Verantwortung abzugeben? Also ich meine, in Fragen der Währungs- oder der Zollpolitik haben sie das gerne gemacht, Verantwortung so zu poolen, aber bei der Verteidigung hat das nie funktioniert. Du würdest sagen, das ist kein Grund dafür, dass es nie funktioniert hat.
Ja, das ist auch ein Grund, denn immerhin ist die Außenpolitik und die Verteidigungspolitik Sache von Nationalstaaten. Das ist in den EU-Verträgen so geregelt. Und die Staats- und Regierungschefs, und davon gab es einige, die darauf gepocht haben, und zwar bis zuletzt mit der Präsidentschaft von Donald Trump im Blick, dass wir mehr tun müssen, hat noch Olaf Scholz beim letzten EU-Gipfel gesagt, Leute, das mit der gemeinschaftlichen Verschuldung zur Finanzierung von Verteidigungsinvestitionen, das könnt ihr vergessen. Das ist Frage und Sache der Nationalstaaten und dabei soll es bleiben. Aber es hat eben auch daran gelegen, dass Investitionen in die Verteidigung in den nationalen Politiken der Staaten immer unbeliebt war. Es war einfach sehr, sehr teuer. Mit jedem Jahr, ohne dass man Defizite zum Beispiel in dem Erhalt der Fähigkeiten der Bundeswehr auf Deutschland bezogen investierte, wurde das Loch immer größer. Und seit 2014 erleben wir eine Trendumkehr. Aber es brauchte einfach viele Jahre und viele zusätzliche Milliarden, um Defizite auszugleichen. Selbst 2022 bedurfte es dann noch der 100 Milliarden Sonderschulden, Sondervermögen, wie immer man das nennen will. Und jetzt sind wir 4 Jahre weiter und die Bundeswehr gilt immer noch als defizitär, wenn es um Fähigkeiten geht. Daran merkt man, wie zäh das alles ist. Und wenn ich jetzt sage, dass außerhalb Deutschlands es noch andere Staaten gibt, die damit viel größere Probleme haben. Ich erwähne die Staaten, die nur etwa 1% oder etwas drüber in die Verteidigung investieren. Belgien, Spanien, Italien. Dann ist das ein EU-weites Problem.
Klaus, lass uns ganz konkret werden. Welche militärischen Fähigkeiten fehlen den Europäern im Vergleich zu den USA?
Es fehlt an allem. Es fehlt an Quantität, es fehlt an Qualität. Da können wir durch die einzelnen Bereiche gehen, egal ob es sich um die Marine handelt, ob es sich um die Flugabwehr handelt, ob es sich um Aufklärung handelt, ob es sich um das neue Element, das wir ja gerade in der Ukraine beobachten, aber nicht nur dort, der Kriegsführung mithilfe von Drohnen geht. Es geht um weitreichende Raketen. All das sind Dinge, bei denen müssen die Europäer dringend aufholen, wenn sie daran denken wollen, selbst agieren zu können. Ich will nur mal ein Beispiel bringen. Genau, ich glaube, vorgestern war es, dass der Afghanistan-Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht präsentiert hat. Und ich habe mich gefragt, weil ich dann natürlich wieder an diese Bilder und viele haben sie in den Nachrichten noch mal gesehen, dieser Menschen, die sich an Flugzeuge klammerten, an dieser chaotische Abzug, die Evakuierung beim Flughafen in Kabul. Das war eine Operation, bei der die USA zwingend waren, weil es schlicht die Fähigkeiten auf Seiten der Europäer nicht gab, eine solche Evakuierungsmission selbsttätig durchführen zu können. Und ich erinnere mich gut, dass es danach Aufrufe gab. Wie kann das nur sein? Nicht mal das schaffen wir alleine. Ich bin der Überzeugung, daran hat sich nichts geändert. Eine solche Operation kriegten die Europäer auch heute alleine nicht hin.
Und fehlt es da nur an Ausrüstung? Kann man das also sozusagen mit Geld einfach nachkaufen?
Na, Geld ist nicht alles in diesem Zusammenhang, denn sonst stünde es besser um uns Europäer. Mark Rutte, der neue NATO-Generalsekretär, weist darauf hin, dass seit 2014 die europäischen Verbündeten plus Kanada zusätzliche 700 Milliarden Dollar in die Verteidigung investiert haben. Das ist nicht nichts. Aber der Fähigkeitsaufwuchs, der damit verbunden sein sollte, der ist nicht nachzuweisen. Also wenn man mit Militärexperten spricht, dann sagen sie, nein, die Fähigkeiten haben sich nicht substanziell verbessert. Wir sind in zentralen Bereichen immer noch auf die Amerikaner angewiesen. Das gilt heute und es wird vermutlich auch für die nächsten Jahre noch so bleiben.
Klaus, was ist mit Atomraketen? Atomare Abschreckung. Können die Europäer das alleine stemmen? Ich meine, es gibt in Europa immerhin 2 Atommächte, Großbritannien und Frankreich.
Es gibt sie natürlich, es gibt sie aber mit einem Arsenal, das der nationalen Abschreckungsstrategie dienen soll. Es ist im Vergleich zu den Amerikanern verschwindend gering, in Bezug auf die Sprengköpfe gering, es ist in Bezug auf die Trägersysteme gering. So höre ich zum Beispiel über den Zustand der britischen Nuklearstreitkräfte, der nun wahrlich keinen Vorzeigecharakter hat. Und es verbinden sich damit natürlich viele Fragen, die innerhalb der NATO, zumindest auf dem Papier, lange gelöst waren, nämlich die Frage, wer entscheidet? Da gibt es vermutlich auf europäischer Ebene dann unterschiedliche Modelle. Da wollen wirklich natürlich alle, weil es auch um die nationale Existenz geht, mitreden. Und die Franzosen etwa werden beispielsweise sicherlich nicht zulassen, dass hier die Befehlsgewalt über den Einsatz der Nuklearstreitkräfte geteilt wird. Also darüber müsste man alleine schon, was die theoretischen Modelle angeht, jenseits der Hardware, viele Jahre diskutieren. Und da gilt es, viele Befindlichkeiten aus dem Weg zu räumen. Diese Option, hier Eigenständigkeit zu schaffen, die hilft uns im Moment nicht weiter.
Und wenn wir mal über einen Zeitrahmen sprechen, wie lange könnte das denn dauern, bis die Europäer tatsächlich militärisch eigenständig sind?
Also ich werde hier keine Jahreszahl nennen, weil ich es schlicht nicht weiß und weil mir im Moment im Lichte der Erfahrungen der letzten Jahre auch einfach die Fantasie fehlt, dass die Europäer sich hier zusammenraufen, zumindest nicht in einer Situation, wie sie sich im Moment stellt. Ich glaube, dazu muss der Druck einfach noch stärker werden. Wir haben gerade in München durch Ursula von der Leyen, aber durch viele europäische Staats- und Regierungschefs Modelle gehört, die sicherstellen sollten, dass hier jetzt tatsächlich Spielraum entsteht, um Hunderte von Milliarden in die Verteidigung zu investieren. Dass das notwendig ist, bestreitet niemand. Wie das gemacht werden soll, darüber gibt es konkurrierende Ideen. Und die Tatsache, dass hier an Verschuldungsregeln geschraubt werden soll, damit zusätzlicher Spielraum entsteht, um den schon jetzt hochverschuldeten EU-Ländern die Möglichkeit zu geben, Investitionen vorzunehmen, das zeigt, dass da Bewegung ist. Aber wann diese Bewegung so weit gediehen ist, nehmen wir nur ein Beispiel. Wir haben jetzt in der letzten Woche in einem atemberaubenden Tempo eine neue verteidigungspolitische Welt, ein völlig neues Umfeld. Vor 17 Tagen haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs noch getroffen zum sogenannten Leaders Retreat, etwas hochtrabend genannt, als ein Forum, wo man mal, sagen wir mal, jenseits von Abschlusserklärungen über all diese Fragen nachdenken kann. Und 17 Tage später stellen sich all diese Fragen neu. Und das Timing, das man sich mal ausgedacht hatte, da kommt also ein neuer Kommissar, ein neuer Verteidigungskommissar, der präsentiert Mitte März, Ende März sein Weißbuch. Und dann wissen wir um die Prioritäten. Und beim Gipfel im Juni wollen wir dann mal Entscheidungen treffen. Ich glaube, dieses Timing können wir vergessen, weil die Dringlichkeit sehr, sehr viel größer geworden ist. Ob sie ausreicht, damit sowohl die Ukraine profitiert und die eigene europäische Sicherheit, da zweifle ich im Moment.
Wenn wir dann mal optimistisch denken, Europa als eigenständiger militärischer Player in wenigen oder vielleicht auch in vielen Jahren, wenn das sozusagen das Ziel ist, dann frage ich mich dabei, ist das denn tatsächlich im Interesse der USA, dass die Europäer da sozusagen auch in diesem Bereich komplett selbstständig werden?
Ich würde sagen, nein. Aber da müssen wir auch definieren, worüber reden wir eigentlich? Das Interesse der USA, der Amerikaner, das wäre sicherlich ein Fundament zu stärken, das gemeinsame Werte unterstreicht und damit auch eine Kooperation, so wie sie ja Jahrzehnten existierte und so wie sie in Washington im vergangenen Juli 75 Jahre NATO gefeiert haben, mit einer ständigen Bemühung der Europäer, hier zusätzliche Investitionen zu schaffen. Ist es im Interesse der neuen US-Administration? Das ist eine ganz andere Frage, denn hier sehen wir seit dem 20. Januar eine Clique am Werk, die sich insbesondere durch Donald Trump einem kruden Nullsummenspiel verschrieben hat. Das passt zu diesem Mann, zu Donald Trump, der geprägt ist durch Narzissmus, der geprägt ist durch Rachegelüste mit Blick auf eine vergangene Amtszeit, der Energie holt aus Konflikten, aus Reibungen und der diese Konflikte dafür braucht. Übrigens eine Eigenschaft, die ihn auf eine Stufe stellt mit dem russischen Präsidenten. Den würde ich in der Hinsicht genauso einschätzen. Und wenn du fragst, dient das, was da gerade vor sich geht, seinem Ego und dem Interesse dieser Clique, ja, dann könnte das möglicherweise stimmen. Denn die Amerikaner sind in einer starken Position. Ich habe die Schwächen der Europäer prinzipiell, aber auch akut durch die wirtschaftliche Situation, durch die Verschuldung beschrieben. Und kurzfristig könnte es sein, dass ein Trump Profite erzielt, politische Erfolge erzielt mit einer Politik, die sehr an Einflusssphären und Großmächte erinnert und die möglicherweise den autoritären Kräften in dieser Welt, den Chinesen, den Russen, den dann Amerikanern zuvorderst dient, nicht aber sicherlich dem transatlantischen Verhältnis.
Klaus Remme in Brüssel. Danke dir, Klaus.
Gerne, Tobias.
eine gemeinsame europäische Armee und ein trauriger Tag in Israel. Das war Der Tag, die Episode vom 20. Februar 2025. Wer uns Feedback geben möchte, ist herzlich eingeladen. dertag@deutschlandfunk.de ist und bleibt unsere E-Mail-Adresse. Im Team dieser Ausgabe waren Maria Grunwald und Tobias Armbruster. Danke und ciao.